Jesus sieht das Volk, dem er strengen Sinnes weder in Geburt noch weniger im Geiste angehört. In fürchterlichem Irrwahn vor sich. Es taumelt äußerlich und innerlich dem Abgrund zu. Ist aber nicht mit diesem Volk symbolisch Sein oder Nichtsein der Schöpfung verknüpft. Dem steht jedoch die sich in ihm stets mehr festigende Bereitschaft gegenüber. Sein heilig-göttliches Ideal. Freilich versucht er auch dem irdischen Wahlvaterland den Sturz ins Nichts abzunehmen. Was bevorsteht, zeichnet sich in seiner Seele ab, und obwohl er die Glorifikation des unzerstörbaren Sieges vor sich sieht, höhnt die Meute vom möglichen Misserfolg. Aber durch die freie Opferwahl ist Luzifers Schöpfungsnötigung zu überwinden, und die höchst eigene Überwindung, bis der Mensch voll dienstbar ward, musste, wie zuvor gesagt, vor seiner priesterlichen Lehramtszeit schon ausgefochten sein. Denn hernach bedarf der Körper laut Naturgesetz, dem der Ewige sich unterstellt, die physische Kraft, um den geistigen Kampf in seiner unerbittlichen Konsequenz durchzuführen. Urskampf. Alles für ein Kind ist fast unbegreiflich. Vierzig Tage, 40 Nächte, in Klammer Matthäus Kapitel 4, eine urheilige Zeit, in der der Sohn sich isoliert. Keiner kümmert sich um ihn, noch kreuzt jemand seinen Weg. Aber zwei Kräfte schreiten ungesehen neben ihm einher, täglich dringlicher werdend, je länger er in äußerer Einsamkeit die innere der irdischen Seele bekämpft. Licht und Schatten. Wie die Tage und die Nächte, in denen er als Gott und Mensch jedwedes für und wider wägt, an dessen Ende Opfer steht. Genauso ziehen alle Regungen über sein äußerst empfindlich gewordenes Wesen hin. Er muss zu Ende mit diesem heftigen Ringen kommen, denn des Leibes Kraft versiegt, muss die ihn umgebenden Mächte scheiden. Sich entscheiden. Luzifer hält die Zeit für gekommen, aktiv aufzutreten, sollte er die Seele nicht erlangen, auf die des Körpers Schwäche übergeht. Im Sonnenglas, der unbarmherzig ausgerottet hat, was einem todesnahen Menschen Labsal brächte, sitzt Mariens Sohn und faltet seine dünnen Hände. Ein helles Licht zieht nach Jerusalem vorüber. Lange schaut Jesu nach. Mit letzter Überwindungsgnade baut er das Schicksal auf. Jerusalem, dorthin zeigt das Licht. Das ist mein Weg, den ich gehen will und muss, den ich beginnen und vollenden werde. Der Entschluss kräftigt seine müde Seele, auch ganz wundersam den müden Leib. Da naht ein Wanderer. Das Kleid verrät kein Volk. Das Gesicht hat die Welt geprägt. Er setzt sich Jesu gegenüber, frisch und kräftig. Der Wüstensand scheint ihn zu sättigen. Der Erdensohn seufzt ein wenig. Den kennt er doch. Es entspinnt sich das einst vor der Lichtmauer zwischen Gott und dem Dämon, zwar in veränderter Form. Der Finstere bietet Brot mit dem Hinweis an: Herrschen und beherrschen können. Es ist kein bloß äußeres Brot, mit dem die Hölle lockt, dass des Sohnes Hände krampfhaft zucken, um nicht für den Leib danach zu greifen. Es ist die Speise, nach der Jesu Seele Sehnsucht hat, die ihm hier verdorben, vorgegaukelt wird. Drei Versuchungen. Die Überwindung der Materie durch willkürliche Macht. Die Aneignung einer im freien Willen beharrenden Kraft durch sichtbare Zeichen. Die Inbesitznahme weltlicher Herrlichkeit und Regentschaft durch die Gewalt der Persönlichkeit, die sich Gehorsam und Dienstbarkeit erzwingt. Ein untragbares Spiel. Ein Hinneigen zu einem oder dem anderen zerstörte wohl die Kraft der freien Jesu Seele. Aber auch die Freiheit Luzifers, die noch bestehen bleiben muss. Und die Rückkehr der Himmlischen wäre ohne Seligkeit. Denn Zwang hebt das Gesetz der Freiheit auf. Damit hätten die Schöpfungsbedingungen kein Gegengewicht und die Ordnungswaage wäre so zerbrochen. Das sieht Gottes Geist, aber auch die Erdenseele. Stumm ringt der Herr mit sich. O ja, wer könnte ihn denn hindern, seines Leibes Hunger zu stillen, seines Herzens Durst zu löschen, ein Reich aufzurichten ohne Finsternis und ohne Opfer, in sich vollkommen und also unwandelbar. Nicht mehr sich steigernd, oder Vollendungen der Vollkommenheit zuzuleiten, zu immer herrlicheren Himmeln. Ja, Himmel, Ort, Zeit, Begriff, Tat, alle in sich vereinigende Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, die insgesamt Leben heißt. In Erkenntnis dessen neigt sich der Sohn in Ehrerbietung. Leben, Ur, Jesu, weiß um diese Wirklichkeit. Die Versuchung, mit kleinem Kraftaufwand ein kleines Reich zu erhalten, schiebt er weit von sich weg, setzt sein erkanntes Ideal in die göttliche Waltung bewussten Willens, die den rechtlos zum Vorherrschaftsgesetz erhobenen freien Willen mit der Urbedingung Leben zum gerechten Ausgleich bringt und greift so nach dem großen Kraftaufwand, der schöpfungsgewaltig werden muss, um ein gewaltiges Schöpfungslebensreich zu erhalten, in dem die erhabenen Fundamente gleichanteilig wirksam sind. Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Du sollst, nicht du musst. Anbeten und dienen. Sichtbare Fundamente für Geschöpfe. Anbeten durch die Bedingungen, die alle Werke tragen. Dienen durch den freien Willen, durch den jedes Gesetz zur Waltung wird. Anbetend dienen. Den Willen des Schöpfermächtigen anerkennen und zur unmittelbaren Ausführung bringen. Wie eine Himmelsfeste stehen beide Worte zwischen Licht und Finsternis. Luzifer hat verspielt. Alle Kräfte, die durch das Mitopfer der Lichtkinder zur heiligen Entfaltung kamen, sind hier mitbeteiligt. Sie legen sich als Lichtring um den Ort der ersten entscheidenden Erdkampfphase. Die äußere Position hat Luzifer dem Herrn gegenüber verloren. Es wird sich zeigen, ob er seine innere Machtstellung aufrecht erhält oder wie groß sein Verlust sein wird. Dieser Sieg am Beginn der Lehramtsjahre überstrahlt Jesu ganzen Weg und ist an dessen Ende voll bestätigt. Zwar nehmen nur 3 Zeugen an der Verklärung teil, die Bestätigung von Jesu Vollgöttlichkeit von seinem Ur-Ich ist. Denn keine geringeren als die Hoheitsträger von Ordnung und Wille, als Mose und Elia erkenntlich, beten an und dienen. Christus nimmt die vollste Klarheit aus dem Ur-Ich auf, zu dem der Mensch getreu das Seine beigetragen hat. Da ist's kein Wunder, dass die Jünger auf dem Berge bleiben wollen. Die zweite Gnadenstunde ist mit dem hochpriesterlichen Gebet beendet. Nun kann der Mensch Jesu für die Verklärung seines Wesens, für die Offenbarung seines Einsatzes bitten, wobei er als Bringer des ewigen Lebens klar erscheint. Er erfleht zweitens für die Jünger den Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, und drittens bittet er für alle Kinder. Dieses dreifaltige Gebet aus dem Prinzip des Hochpriesters Melchisedek gesprochen, ist zugleich der Auftakt zum dritten Gnadenteil im Erlösungsplan. Aber für die Hölle beginnt erst mit Gethsemane diese dritte Zeit. Noch hält sich Luzifer mit zäher Energie und versucht, sein letztes Spiel zu verlängern. Er gibt nicht zu, dass des Sohnes Sieg ihm die Möglichkeit einer nochmaligen Erscheinung nahm. Doch wenn Ur ruft, hat er zu kommen. Jetzt, wähnt er, muss es ihm gelingen, so oder so. Er ist der Herr der Welt. Jeden anderen Gedanken schaltet er aus. Es gelingt durch Judas, und er frohlockt, ahnungslos, dass der von ihm belastete Mensch zu diesem Verräterdienst ihm überlassen wurde, was aber nicht geschehen wäre, hätte Judas nicht zu sehr seinen Götzen Mammon angebetet. Nun wird über diesen Finsterling ein göttliches Werk vollendet. Denn Judas ist der letzte Anstoß zum Sühneopfer. Judas unterliegt dem Gebot der Hölle. Er dient damit dem Heiligen Reich. Zu spät erkennt er, dass er keinen Menschen, sondern Gott verriet. Dass durch den Verrat das Schöpfungstestament auch für die Materie seine Rechtskraft erhält. Wer hat das erkannt? Wie Adam und Eva durch die Strafe gesegnet wurden, so trotzdem Judas. Er ist die menschlich-geschichtliche Gestalt des verlorenen Sohnes, aber Luzifer ist es selbst. All das heilige Werk, das als zugedecktes Geheimnis zwischen Jesu, Luzifer, Adam und auch Judas waltet, bleibt der Erden-Endzeit vorbehalten. Wenn aus der Erlösung das verlorene Kind den Heimweg antreten kann und das Ende dieses Weges nahe herbeigekommen ist, dann erscheint auch das Geheimnis, wie viele andere, im herrlichsten Glanz des offenen Himmels. Das noch unerkannte, heilige Uropfer muss für die Materie die Form erhalten. Dieses muss nimmt der Sühnesohn in Liebe auf und erhärtet so das erste Urgesetz, das Leben. Damit wird erst recht für die Lichtkinder das Freiheitsgesetz sanktioniert, dass es auch in der Heiligkeit bestehen kann, wenngleich der Fall es zur Vorherrschaft erheben wollte. Der Kampf zwischen Michael und Luzifer spiegelt sich in Jesu wider. Entweder restlose Annahme der Opferbedingung oder Inbesitznahme der Urmacht aus dem souveränen Willen. Der Sohn greift nach dem Opfer. Als das ersichtlich wird, befällt Luzifer jähe Angst. Jesu hat sein heiliges Christustum so bitter erkämpft, dass er es um keinen Preis vergibt. Und der Verrat des Judas? Ach, Verrat hat die Hölle vom Beginn des Falles an verübt und wird ihn fernerhin verüben. Verrat, ein Tribut der Hölle, von ihr gefordert und an sie zu entrichten, bis Glorie, Gloria am hehren Schöpfungsabend läutet. Der Herr Verrat aber ist ein einmaliger, einzig dastehender in seiner Ungeheuerlichkeit. Luzifer schleicht von Weitem als schattenlose Gestalt hinter dem sich vergrößernden Licht einher, und es geht ein Zittern über seine dunkle Seele. Als Jesu den Garten Gethsemane betritt, ein Gebet des Universums aus Urraum und Urzeit entsteigt zutiefst der einzigen menschlich reinen Seele. Groß, erhaben, leuchtet es in himmlischer Gewalt. Es erschüttert umso mehr die Feste aller Himmelsteile und die Materie, je mehr es sich zum Kelchgebet gestaltet. Vor der Seele steht die nackte Not, ihr gegenüber das Soll der Urbedingung, die anzunehmen ist. Noch ist's nicht so weit, noch hat der Kampf kaum begonnen. Verschreckt steht der Mensch vor der harten Forderung. Bleich ist das Gesicht, die Hände verkrampft, die Lippen zittern. Todbanges Schweigen lastet über Himmel und Erde, über dem einsamen Beter. Und noch weiß auch der höchste Engel nicht, ob der bitterste aller Leidenskelche getrunken werden muss. Doch die Heiligkeit hält ihre Hände über Gethsemane, neben dem Menschensohn, dem bis in den Tod betrübten, steht die Licht- und schattenlose Gestalt, die seit dem Herrverrat nicht fliehen kann. Sie zittert auch, zwar nicht im heiligen Ringen, sondern um die letzte Position, die dem Dämon geblieben ist. Die Überbeanspruchung des hochgesegneten freien Willens verwandelt diesen für Luzifer zur zwingenden Macht. Ihm ist verborgen, dass das Bedingungsmuss nicht allein seinet, sondern auch des Sohnes wegen gilt, dessen Blutgebet die Heiligkeit liebend zwingt, ein Ende herbeizuführen. Das Heilige muss steht zwischen Jesu und Luzifer. Für den Herrn auf alle Fälle ein Entscheid. Aber unabhängig vom Dämon, dem wenige Erdminuten belassen sind, sich daran zu beteiligen. Er sieht das zitternde Ringen, den Blutkampf, die Demut, Ergebenheit, Geduld und Liebe zu Schöpfung und Geschöpf. Das kann den ganzen Schöpfungstag umgestalten und ihm schlagartig eine vollständig andere Richtung geben. Ahnt Luzifer, dass weniger Jesu, denn mehr er selbst am Kreuz, am Schöpfungswendepunkt angelangt ist und nicht mehr Tribute fordern kann, sondern solche zu erfüllen hat? Ja, er weiß es. Aber auch für ihn schweigt seine Schar. Die Erde samt Himmel. Der heilige Ur hat die Lebensströme aus der Priester-, Gott- und Vaterherzkammer für die kurze Zeit aufgehalten. Nur der Lebensstrom des Schöpfers fließt. Doch keiner der starken Wächter steht an seiner Quelle, um der Schöpfung zu vermitteln. Denn auch der Schöpfer schweigt. Unheimlich ist dieses Schweigen, in welchem zwei Seelen ringen. Der heilige Beter und der Betrüger. Die Last ist kaum mehr zu ertragen. Unter der Wucht neigen sich die Schultern in Demut. Es neigen sich auch solche in Schuld. Das reine Herz hebt Geduld und Liebe hoch. Der Geist besänftigt die Heiligkeit. Und so steht Jesu unmittelbar vor seinem Christustum. Die Seele muss noch ringen. Wohl rinnt blutiger Schweiß über das von bitterster Pein verzerrte Angesicht. Allein die vom ewigen Gottlicht erfüllten Augen leuchten majestätisch heilig her. Luzifer spürt die Macht des dreifachen Gebetes, in Klammer siehe auch Gethsemane. 2. Markstein. Es ist, als ob der Vorhang zerreiße, jetzt schon, damit das Ewigkeitslicht ein Seelendunkel erhellt und das zweite Händepaar sich faltet. Schemenhafte Finger zucken schon. Der Dunkle neigt sich nieder. Lavagleiche Augen ruhen prüfend auf dem von fahlem Nachtlicht geisterhaft beleuchteten. Im heftigen Gebetskampf zuckenden Gesicht. Ob nicht der Mensch vor dem grausigen Morgen unterliegt, ob er sich scheut vor einem jammervollen Tod und der Erniedrigung, die dem Gottgesandten aufgebürdet werden. Und Luzifer bangt, dass trotzdem ein allgewaltiges Opfer ja erfolgt, denn dann ist's um ihn geschehen. Das tritt ebenso unbarmherzig vor ihn hin, wie unbarmherzig die Hölle den Karfreitag. In Klammer Kara gleich Trauer, Kummer will. Und so lastet auf Luzifer mit gleicher Wucht die Entscheidung, wie sie ungeteilt auf dem Menschensohne lastet. Und damit büßt er auch die innere Machtstellung ein. Schauer, jäh bevorstehender Vernichtung, jagen über ihn hin. Noch eine Minute ist ihm belassen, eine halbe, 5 Sekunden. Er richtet sich zur vollen Höhe seiner tiefst gefallenen Wesenheit empor. Muss es so kommen? Das grausame Morgen wäre abzuwarten. Warum also? Murmelt er, als Geisterhauch in gewitterschwerer Nacht, der sich beklemmend auf die heiße Stirn des reinen Kämpfers legt. Bin ich nicht Herr der Erde und des Raumes um sie? Was geht mich der Beter an, der ein Menschensohn ist? Bin ich nicht? Der Hauch verstummt. Die Stimme wird zertrümmert durch die vier Worte. So trinke ich ihn. Die Entscheidung ist gefallen, die Erlösung gewonnen. Was folgt, ist Golgatha. Der blutige Stempel des Kelchgebetes, der diese Nacht zum ewig Heiligen, unerhört erhabenen Dokument gestaltet, das am vierten Schöpfungstag in das heilige Herbuch eingetragene Testament vollstreckt. Die Gewalt treibt die dritte Erlösungsstunde vorwärts, bringt die Hölle zum Wanken und löst im Lichtreich Ungeahntes aus. In hellen Scharen harren die Äonen vor dem Heiligtum. Bald werden dessen Tore aufgetan, die Teppiche sichtbar sein, der Vorhang wird verschwinden, den die Heiligkeit des Falles wegen wob. Nichts mehr darf die Treuen von der Liebe scheiden. Und das Herrlichste, Erhabenste, Ur, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige, wird sich offenbaren. Können Sie die Seligkeit ermessen, wenn Sie ihn schauen? Gewiss, die Scharen haben Gott gesehen, jenen Wesensteil, der den Tag regiert. Und schon hat Jesu reinster Seelenadel ihn für sie verklärt. Doch der Sohn kann den Feuerglanz der Urgottheit um der Armen willen nicht enthüllen. Nun harren sie, auch zitternd, vor seligster Erregung, Ur-Jesu Emanuel, endlich zu sehen, ihres Lebens höchstes Licht und Wonne. Die Mosedecke ist schon weggetan. Doch nicht zuerst an ihre Seligkeit denken die Gesegneten. Mit innigster Anbetung warten sie auf die Beendigung des Kampfes. Das rückgewonnene Gut halten sie in ihren Händen. Leuchtendes Licht in reinen Flammen. So heben sie es hoch, hüten es mit ihrer Kraft, um der Finsternis damit zu dienen. Das strahlt hinab zur dunklen Welt. Dort sieht es einer, der aus dem Wort »So trinke ich ihn«, die Tat. Es ist vollbracht. menschlich, bitterlich erringt. Er bedient sich dieser Lichtgaben, die das Mitopfertum bedeuten. Er will, wird und muss sie mit seinem heiligen Opfergang vereinigen. Sie sehen, wie der Ewige das hehre Tageszeichen, das Liebekreuz, auf sich nimmt. Und sie sehen einen Lichtfürsten mit tief gesenkter Stirn als einzigen in das Allerheiligste treten. Das dritte Tor hat sich ohne Laut geöffnet und geschlossen. Noch ist den Scharen unbekannt, was da geschieht. Raphael, Agraleia stehen, von hehrem Ernste ergriffen, vor dem Stuhl des Rechts. Agraleia bleibt vor dem Herde knien. Raphael darf während des den heiligen Sohn erniedrigenden Opferganges eine Vertretung übernehmen, die wahrlich kaum wenig schwerer auf seinen fürstlichen Schultern lastet als die Furchtbarkeit der Welt auf Ur, auf Jesu. Er hantiert statt des Hochpriesters Melchisedek. Blutig leuchtet im Herdkelch das am Morgen geschöpfte Urquellwasser. Die Ursonne konzentriert sich auf das Kreuz. Zwei Bücher sind vorhanden, das Schöpfungs- und das Lebensbuch. Kann der liebe Fürst bestimmen, welches nun zu gelten hat? Handelt er aus der durch mehrfache Mitopferwege erworbenen Erkenntnis oder aus einer Werkbedingung? Ur weiß es allein und der Träger der zweiten Gotteigenschaft. Die sechs Fürsten stehen als eherne Wächter vor den Toren, um das hohe Haus die Ältesten, soweit sie nicht beim Herrn verweilen. Und die vier Wächter wachen auf den Türmen. Das aber sofort auszuführen, was der Kreuzritter erkennen lässt, sind Befehlsengel bereit. Urs Getreue halten Wacht. Da kann der Sühnesohn die Kreuzesbürde auf sich nehmen, sein Christustum allein auf die Erlösung richtend. Und das ist gut. Noch darf auch das Werk nicht wissen, nicht die Fürsten vor den Pforten, was Urs Opfer fordert. Denn die Träger von Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst brächten Urs Macht und Kraft zum Einsatz, bevor das Urblut sich vergießt. Während Jesus Christus alle Härten der Verhöre über sich ergehen lässt und nach Golgatha wankt, hält Raphael das heilige Herdkreuz mit beiden Händen fest. Er sieht den Verlauf, wie die Menschen, viele finstere Seelen und die Lichtkinder ihn sehen. Er erkennt, was den Ersten des heiligen Volkes bitterlich ins Herz sich brennt. Doch er allein sieht das Heiligste des Liebetages. Er muss es sehen, steht er doch in Stellvertretung des Hochpriesters Melchisedek da. Akralia kniet vor dem Herd, aber ihre himmlische Seele wandert neben dem Leidenssohn einher. Und wie sie zusammenzuckt, als der Herr zum ersten Male auf dem Todesweg zusammenbricht, so zuckt das Herz des Raphael. Beide wissen, es ist nicht nur der Zusammenbruch des aufs entsetzlichste gequälten Körpers, der rohen Gewalt nicht länger widerstehen kann. Nein, es ist eigentlich das Herz, das sich für die Härtigkeit der Welt und des verlorenen Kindes verbluten möchte. Mit dem aus körperlicher Schwachheit aufsteigenden Gedanken: Warum will mein Schöpfungskind das Leiden bis zur letzten Neige ausgefochten sehen? Merkt es nicht die grenzenlose Liebe, die es von seiner Last des Hochmuts und der Gottesleugnung zu befreien sucht? Nein, das Kind in herzlicher Barmherzigkeit, nun verlorener Sohn genannt, will noch immer nicht. Vielleicht jetzt schon weniger aus Trotz, vielleicht mehr abwartend, in jedem Falle aber ungerührt. So reißt sich das Herz empor, zwingt den Körper zu übermenschlichem Kraftaufwand, um nicht von den brutalen Milde zu erflehen, sondern in Barmherzigkeit alles von sich selbst fordernd, aus Güte und Erbarmung für die Kinder alles hinzugeben. Als im Zusammenbrechen das Herz in heiligem Jammer fragt, hat Raphael das Lebensbuch, das seit Beginn des Kreuzopfers unter dem Schöpfungsbuch seinen Platz aus Urerhalten hatte, mit feierlicher Gebärde daneben gelegt und erfasst den übervollen Kelch. Er setzt ihn an die Lippen, die vor der Gewalt dessen, was er tun will, zittern, wie die Lippen des Sohnes zittern in Angst, Not und Qual. Zusammengepresst, um die Schreie seiner körperlichen Pein, die teuflische Umgebung nicht hören zu lassen. Und um die Seinen zu schonen. Raphael trinkt einen Schluck. Feuer rinnt durch seinen Körper. Nun fühlt er, was die Liebe leiden muss. Erschreckt setzt er den heiligen Kelch an seinen Platz. Hat er recht getan? Noch weiß er selbst es nicht genau, aber eines weiß er: seine eigene Liebe will mit der Urliebe leiden. Es kommt noch an den Tag, ob er als einziger Fürst des Lichtes an diesem Kelche teilhaben durfte. Jesu Weg geht hinauf zur sonnüberglühten Schädelstätte. Die Zeit ist ausgesucht, dass sie die Marter aufs Äußerste erhöht. Nirgends gibt es einen Schatten, nirgendwo deckt den steinigen Boden auch nur eine Handbreit Gras, auf dem die müden, wunden Füße rasten könnten. Die fiebrige Stirne streift kein Hauch, der die Qual der Dornenkrone lindert. Als es am heißesten ist, wo sonst das Volk in dunklen Kammern Kühlung sucht, da wird der Herr zum Tod gejagt. Wieder bricht er zusammen. Roh reißen die Knechte an den Strecken. Doch der Geist hat den Körper verlassen. Er will sehen, ob die Hölle noch nicht genug an diesem Schöpfungsschauspiel hat, und zieht nach jener Hilfe aus, die vorgesehen war, als das Uropfer am Beginn der viergeteilten Schöpfung vorbedacht wurde. Wäre es nun an der Zeit? Sind nicht genug Geduld, Liebe und Barmherzigkeit im strengsten Sinn verschwendet worden? Soll alle Schuld der Gefallenen, der Irdischen, in diesem einen Kreuz vereinigt und dem sündenlosen Sohne aufgebürdet sein? Die Heiligkeit ist doch anzufordern, da sich noch keine freie Umkehr zeigen will. Und der Geist hat das Recht, den Körper zu verlassen, um sich wieder als nur Schöpfer zu enthüllen. Genug ist getan. Ur kann das Werk aus Bedingungen bedecken. Das ist ein Titanenkampf des sich um Jesu lagernden Urgeistes, der die Schöpfung beben macht. Selbst Gethsemane steht demgemäß im Hintergrund. Raphael hat das Schöpfungsbuch zur Hand genommen. In erschreckend ernster Feierlichkeit sieht er auf beide Bücher nieder. Urs Macht lastet schwer auf dem Geschehnis. Das Allerheiligste ist wie in Dunkel eingehüllt. Aber da, die Seele regt sich im gebrochenen Leib. O, hat sie ihr Soll erfüllt, so gilt ihr auch das Haben. Ein Gedanke. Und schon richtet der Geist die Seele auf, gibt dem Leibe Kraft, dass er der gebotheischenden Tat folgen kann. Nun sind Herz und Geist geeint, nicht bloß im Inneren, wie durch das erste und zweite Kelchgebet, auch im Heiligen haben muss, das allein aus dem Uropfer die Bedingung trägt. Es ist nicht das Muss eines nicht anders können. Es ist der freie Weg, das Hochziel zu erreichen. Der Fürst atmet auf, als er, berührt von Agraleas Seele, diesen Vorgang sieht. Schon steigt ein Glanz in seine schönen Augen. Doch halt! Er nimmt abermals den Kelch zur Hand, der nicht überfließen darf. Er will Ur in Jesu, das zu viel nicht trinken lassen. Wenn der Engel wüsste, was er tut. Wahr ist, dass nach seinem zweimaligen Trinken der Sohn sich wieder erheben kann. Die geheime Verbindung vom Herdkelch zur Kreuztragung offenbart sich noch. Wie beim dritten Teil des Kelchgebets, so zeichnet sich auf diesem Todesgang der dritte Einsatz ab, sinngemäß der dritten Gnadenstunde, Menschenzeit und dem einen Drittel, in Klammer unter anderem Offenbarung 8,7 bis 13 und das Gnadenbuch. Das Gefallen war. Herz, Geist und Seele geeint, geben ihren Rechtsanteil nicht auf. Allein der Körper zehrt von dem Wenigen, was das Leben noch besitzt. Und nicht willkürlich dürfen Herz und Geist die Last erleichtern. Ist die fast zerbrochene Seele dem letzten Anprall aber noch gewachsen? Sie liegt ja schon im Todeskampf, denn kein Mensch kann solch stundenlanger Marter widerstehen. Raphael sieht über die heiligen Bücher hinweg auf den Kelch. Seine Schlucke sind längst vom Golgatha-Gang verzehrt. Wollte er den Becher heben, wäre nicht zu vermeiden, dass der Bitterwein als Blut auf den reinen Raumteppich tropft. Er neigt sich, bezwungen von unfassbarer Opfermacht. Also trinkt der Kreuzritter aus Jesu Leidenskelch. Aber nicht nur wieder einen Schluck, obwohl ihm die Qual des Leidens brennend fühlbar wird. Er neigt sich zweimal hin, um der Seele ihre letzte Strecke zu erleichtern. Alsbald sehen er und Agraleva das vollbracht. Nicht nur das von Golgatha oder das vollendet am heiligen Abend ihres hochgesegneten Tages, in Klammer 1. Mose 2, 1. Nein, weit darüber hinaus ragt ein unvergleichliches Fanal. Das vollbracht des Taturjahres. Raphael will mit Agraleva vor dem heiligen Herde knien, im Angesicht des noch unsichtbaren Ur. Doch er ist gebunden an die sichtbare Stellvertretung des Hochpriesters Melchisedek. Da kniet er herzgeweiht vor dem Allmächtigen und vertritt stehend, in Klammer unter anderem Offenbarung 8,2 und das Gnadenbuch, die Heiligkeit.